ARD.
Sprechchöre von verschiedenen Demonstrationen im Iran. Die Protestwelle wird immer größer.
Gestern Abend gab es Demonstrationen in zahlreichen Städten.
Das Regime reagiert mit Härte, schottet das Land ab.
Wir blicken auch nach Syrien. In Aleppo leidet die Zivilbevölkerung unter den wieder ausgebrochenen Kämpfen.
Russland hat eine Mittelstreckenrakete auf die Ukraine abgefeuert. Kiew verlangt von der Welt eine Reaktion.
Und wir werfen noch einen bemerkenswerten Blick auf den letzten Deutschland-Trend. Hallo, ich bin Thorsten Lange.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 9. Januar um 16 Uhr. Unser Blick geht heute zunächst in den Iran. Seit Ende Dezember hat sich eine neue Protestbewegung in dem islamischen Land gebildet. Wir haben schon darüber berichtet. Gestern Abend hat diese Bewegung ihren bisherigen Höhepunkt erreicht.
Ja, wobei man zunächst mal sagen muss, es ist ganz schwer, sich ein genaues Bild zu machen. Es gab gestern einen Protestaufruf in Teheran, also im Zentrum des Landes, und dem sind auch zahlreiche Menschen offenbar gefolgt. Und auch in vielen anderen Städten gingen Menschen auf die Straße. Teils kam es zu Gewalt, Fahrzeuge gingen in Flammen auf, eine Statue wurde angezündet, Barrikaden errichtet. Allerdings, das Regime hat ziemlich rasch nach Beginn der Straßenproteste das Internet abgeschaltet. Im ganzen Land also ziemlich rigide. Sodass wir zum Beispiel keine verlässlichen Live-Bilder haben von Fernsehkameras oder so. Das Team im Iran, mit dem unser Korrespondent Benjamin Weber zusammenarbeitet, ist zum Beispiel seit 21 Uhr gestern Abend nicht mehr erreichbar. Auch Telefongespräche sind nicht möglich. Das, was wir wissen, das hat Benjamin auf NDR Info heute so zusammengefasst.
Also die Proteste gestern Abend waren ganz eindeutig nach allen Quellen, nach allem, was wir wissen, die größten seit Beginn dieser Protestwelle Ende Dezember. Da gab es ja verschiedene Aufrufe gestern Abend, um 20 Uhr auf die Straße zu gehen. Und denen sind sehr viele Menschen gefolgt, unter anderem auch Familien, die tatsächlich mit Kindern teilweise rausgegangen sind, aber eben auch Studierende, Arbeiter und so weiter. Dann hat es eben schnell diesen Internet-Cut gegeben, von dem ja auch schon viel die Rede gewesen ist in den Nachrichten heute. Deswegen ist es nicht so ganz so einfach. Man hat zwischendurch immer noch hier und da sprechen können. Es müssen in vielen Stadtteilen von Teheran tausende Menschen gewesen sein, die auf die Straße gegangen sind, und auch aus anderen Landesteilen ist das gemeldet worden. Wir haben Videos gesehen von brennenden Barrikaden, von brennenden Autos. Augenzeugen haben berichtet von Schüssen, von Explosionen. Es gibt auch Berichte über Tote, die sind aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verifiziert. Das ist so der Stand, mit dem wir arbeiten.
Das ist ja nicht die erste Protestbewegung im Iran, das gab es schon häufiger, zuletzt vor 2 Jahren nach dem Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini. Was ist denn diesmal anders?
Ja, genau diese Frage wurde Benjamin Weber in dem Korrespondentengespräch auch gestellt und seine Antwort, die lautet so.
Ja, ich würde sagen, es hat zumindest zu Beginn einfach eine ganz andere Gruppe von Menschen auf die Straße geholt. Angefangen hat diese Protestwelle ja wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage im Bazar von Teheran. Da haben die Händler entschieden, sie machen ihre Läden zu und gehen auf die Straße und protestieren dagegen, dass die Währung so abgerutscht ist, so massiv. Und das hatte man länger nicht gesehen, dass die Bazaris auf die Straße gegangen sind, die so zumindest traditionell eine wichtige Rolle spielen. Die sind jetzt nicht mehr so ganz so zentral wichtig für die Gesellschaft wie noch vor Jahrzehnten, aber dennoch. Und dann hat sich eben eine Gruppe angeschlossen, die zum Beispiel bei Jina Mahsa Amini nicht dabei war. Es waren dann eher viele Arbeiter, viele Männer, viele Menschen aus der Unterschicht, auch Arbeitslose, die am Anfang auf die Straße gegangen sind, als der Fokus noch darauf lag, dass es um die wirtschaftliche Situation ging. Und dann hat sich das aber, wie man das auch oft beobachtet, eben verbreitet. Und es sind dann Studierende dazugekommen. Und jetzt eben gestern war es dann eine sehr, sehr breite Bewegung. Was auch die Proteste von anderen unterscheidet, ist tatsächlich, dass sich eine Oppositionsfigur im Ausland so ein bisschen abzeichnet, die eine wichtige Rolle spielt. Und zwar ist das Reza Pahlavi, das ist der Sohn des letzten persischen Schahs, der 1979 abgesetzt worden ist. Dessen Sohn ist damals mit ins Exil gegangen in die USA und lebt da und hat immer versucht, so ein bisschen eine Oppositionsfigur zu sein, mit mäßigem Erfolg. Er ist auch in der Protestbewegung oder in der Opposition im Iran umstritten und nicht längst nicht alle unterstützen ihn, aber seinen Aufruf Aufruf, gestern Abend auf die Straße zu gehen, sind sehr viele Menschen gefolgt. Wir haben auch in den letzten Tagen mit verschiedenen Menschen in Teheran über ihn gesprochen. Da hieß es immer, ich lehne seine Position ab, seine politische Position. Aber er ist eben jetzt der Einzige, der vielleicht die Massen mobilisieren kann. Und das ist also etwas Neues, dass es quasi da jetzt so langsam eine Figur gibt, die vielleicht so eine Art Identifikationsfigur für die Bewegung sein könnte.
Thorsten, die Machthaber im Iran haben das Internet abgeschaltet, hast du gesagt. Es dringt also nur noch wenig nach außen. Gibt es denn eine offizielle Reaktion der Führung?
Ja, die gibt's. Der oberste Führer im Iran, Ayatollah Khamenei, hat gestern Abend von Unruhestiftern gesprochen und er hat angekündigt, man werde einen harten Kurs fahren. Die Justiz des Landes drohte mit einer Bestrafung ohne Nachsicht. Und das sollte man auch nicht unterschätzen. Im Iran werden regelmäßig Todesurteile verhängt und auch vollstreckt. Also Härte zeigen, das ist der offizielle Kurs. Bisher waren sie damit ja auch immer erfolgreich.
Es soll ja auch viele Todesopfer gegeben haben, aber die genaue Zahl ist noch immer unklar, oder?
Ja, da gibt's keine exakten Angaben.
Und wie sind denn die Reaktionen aus dem Ausland?
Die Europäische Union nannte die Gewalt gegen Demonstranten unverhältnismäßig. Das sagt jedenfalls die Außenbeauftragte Kallas. Die Bundesregierung rief die iranische Führung auf, jegliche Gewalt gegen Demonstranten einzustellen. Und US-Präsident Trump hatte ja schon mehrfach zuvor erklärt, die USA, die würden einschreiten, falls das Regime auf unschuldige Demonstranten schießt.
Auch in Syrien ist der Krieg ja noch nicht vorbei. Übergangspräsident al-Sharaa, dessen Kämpfer den langjährigen Machthaber Assad vor rund einem Jahr vertrieben haben, will das Land wieder aufbauen, eine zentrale Regierung installieren. Aber das Vertrauen in seine Truppe, die im Kern aus Islamisten bestand oder immer noch besteht, ist nicht im ganzen Land gleich groß. Das sehen wir gerade in Aleppo, oder Thorsten?
Ja, genau. In Syriens zweitgrößter Stadt, da wohnen auch viele kurdischstämmige Syrer. Die haben ihre eigenen Ordnungskräfte und die Übergangsregierung in Damaskus, die will auch in diesen Stadtteilen die Kontrolle übernehmen, damit sie einen handlungsfähigen Staat aufbauen kann. Eigentlich gab es ein Abkommen mit der kurdischen Seite, trotzdem sind jetzt Kämpfe ausgebrochen, bei denen nach Informationen der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London mindestens 43 Menschen getötet worden sind, etwa die Hälfte davon Zivilisten.
Heute früh heißt es, es herrsche Ruhe in Aleppo. Das Verteidigungsministerium in Damaskus hatte in der Nacht eine Waffenruhe verkündet. Was ist denn da der Hintergrund?
Die Übergangsregierung will den kurdischen Verbänden und auch den Zivilisten die Möglichkeit geben, die Stadt zu verlassen, also abzuziehen in Gebiete im Nordosten Syriens, die von kurdischen Landsleuten kontrolliert werden.
Unsere Korrespondentin Nina Amin hat eine Reportage über die Lage der Zivilisten in Aleppo gemacht. Dort ist das Wetter ähnlich winterlich wie hierzulande, ziemlich kalt und es fällt Schnee. Und viele Menschen haben nicht viel, um sich vor der Kälte zu schützen, denn sie leben seit Jahren provisorisch eingerichtet in zerstörten Häusern. Hier ein Ausschnitt aus ihrer Reportage.
Sultana Ibrahim starrt auf ihr Handy. Zu sehen sind Bilder von Explosionen, Szenen von Gefechten in ihrem beschossenen Viertel. Die Kurdin aus Aleppo sitzt mit ihren Kindern in ihrer Wohnung unter dicken Decken. Sie schildert der ARD ihre Lage.
Das Viertel ist wie leergefegt. In jedem Gebäude leben nur noch ein oder zwei Familien. Wir haben keine Milch. Es gibt nicht einmal Windeln für das Baby. Es gibt keinen Brennstoff zum Heizen. Ich benutze Stoffreste und Abfälle zum Heizen. Aber bei diesem üblen Gestank bekommen die Kinder das Gefühl, zu ersticken.
Die 41-Jährige ist im Viertel Sheikh Maksud geblieben, trotz heftiger Kämpfe zwischen syrischen Regierungstruppen und den kurdisch angeführten syrischen demokratischen Kräften, kurz SDF. Die Übergangsregierung in Damaskus wirft der SDF vor, diese würden sich nicht in die Armee der Übergangsregierung eingliedern wollen, wie im Frühjahr vereinbart. Die kurdische Seite bestreitet, für die jetzige Eskalation verantwortlich zu sein. Nuri Sheikho, Verwalter der beiden unter Beschuss geratenen Vierteln, befürchtet,
es ist wahrscheinlich, dass es in den Stadtteilen Sheikh Maksud, Al-Ashrafiya und Bani Said zu einem Massaker kommt. Daher müssen unsere Appelle ernst genommen werden, andernfalls werden sie tatsächlich ein Massaker verüben.
Als größte ethnische Minderheit im Land fürchten die syrischen Kurden um ihre Rechte und pochen auf eine dezentrale Staatsordnung, um diese Rechte nicht zu verlieren. Zwischen den Fronten die Zivilbevölkerung. In Aleppo ist es in diesen Tagen sehr kalt. Erst Anfang des Jahres hat ein Schneesturm das Leben der Menschen noch schwerer gemacht. Viele Häuser in der Stadt sind auch ein gutes Jahr nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Assad zerstört. Viele haben keinen Strom, keine Heizung. Mit den Kämpfen droht sich die humanitäre Situation noch zuzuspitzen. Sultana Ibrahim, die Mutter von 4 Kindern, hat nur einen Wunsch.
Wir haben viel Leid gesehen und hoffen auf Gott, dass er uns beschützt und das gesamte Volk hier in diesem Viertel behütet und dass es sicher in die Häuser zurückkehren kann. Das ist meine Bitte an Gott.
Ja, und man wünscht ihr, dass ihr Bitten erhört wird. Szenenwechsel. In der Ukraine haben beide Seiten damit weitergemacht, der Energieversorgung des jeweils anderen schweren Schaden zuzufügen.
Ja, in der russischen Region Belgorod, die an die Ukraine angrenzt, sind nach Angaben der örtlichen Behörden nach einem Raketenangriff mehr als 500.000 Menschen ohne Strom. Und auch die Wasserversorgung sei ausgefallen, sagt der Gouverneur.
Aber die Ukraine ist auch angegriffen worden.
Genau, Russland hat diesmal nicht nur Drohnen und Marschflugkörper eingesetzt, sondern auch die Mittelstreckenrakete Oreshnik. Sie fliegt mit Hyperschallgeschwindigkeit, das hat das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigt. Als Ziele nannte der Kreml ukrainische Energieanlagen und Drohnenproduktionsstätten. Es ist der zweite Angriff mit einer solchen Waffe.
Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte von den Verbündeten eine Reaktion auf den Angriff mit einer Hyperschallrakete. Was Selenskyj gesagt hat und was es mit dieser Waffe auf sich hat, das erklärt Florian Kellermann aus Kiew.
Russland müsse das Signal bekommen, dass es seine Pflicht sei, sich auf Diplomatie zu konzentrieren, so Selenskyj. Dieses Signal solle vor allem aus den USA kommen. Die Luftstreitkräfte der Ukraine gaben an, die Rakete, mit der die Stadt Lviv in der westlichen Ukraine getroffen wurde, habe sich mit einer Geschwindigkeit von 13.000 Kilometern pro Stunde bewegt. Der Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte, Juri Ignat, kommentierte, dass Russland mit dem Angriff und der begleitenden Kommunikation Propaganda betreibe. Wir wissen nicht, was Putin da als Oreshnik bezeichnet. Wir sprechen von einer ballistischen Mittelstreckenrakete. Das ist in der Tat eine Waffe, mit der Putin dem Westen nicht zum ersten Mal Angst machen will und die er in der Ukraine einsetzt. Wir haben sie zuletzt in der Stadt Dnipro gesehen. Das war ein ähnlicher Angriff. Jetzt in der Region Lviv. Das soll den Westen noch mehr einschüchtern. Wir schießen weit bis an die Grenzen der NATO heran. Ukrainische Experten gehen davon aus, dass Russland über eine beschränkte Zahl an Raketen dieses Typs verfügt. Die Rakete Oreshnik, auf Deutsch Haselstrauch, kann mit konventionellen Sprengköpfen oder mit Atomsprengköpfen bestückt werden. Ihr Name soll andeuten, dass sie mehrere Gefechtsköpfe tragen und so mehrere Ziele gleichzeitig angreifen kann.
Auch Kiew ist in der Nacht attackiert worden. Nach ukrainischer Darstellung wurden hier Wohnhäuser zerstört. 4 Bewohner sind demnach getötet worden. Insgesamt, so sagt es der ukrainische Präsident Selenskyj, hat Russland in der Nacht mit 240 Drohnen, 22 Marschflugkörpern und 13 Raketen angegriffen.
Und zum Schluss noch ein kurzer Blick auf den ARD-Deutschland-Trend, der gestern Abend veröffentlicht worden ist. Infratest DIMAP befragt im Auftrag der ARD jeden Monat etwa 1.300 Wahlberechtigte zu ihren Ansichten.
Ja, und diesmal ging es um den Blick der Deutschen auf die USA. Und der hat sich ziemlich radikal verändert. Nur 15% der Befragten gaben an, dass sie in den USA einen vertrauenswürdigen Partner sehen. Mal zum Vergleich, Frankreich und Großbritannien kommen hier auf Werte von 78 oder von 74%. 2/3 der Teilnehmenden sagen, dass sie sich um das deutsch-amerikanische Verhältnis sehr große oder große Sorgen machen. Das ist nicht überraschend, aber bemerkenswert. Und dass sie der Ukraine vertrauen, sagen übrigens 40%.
Ja, und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für Ihr Interesse und morgen gibt es die nächste Ausgabe unseres Podcasts.